Ich merke schon wieder in diesem Gottesdienst, wie alles zusammenpasst. Da freue ich mich immer dran und wir haben es nicht abgesprochen. Ich habe mich einfach auch an den vorgegebenen Predigttext gehalten. Ist für mich immer eine Herausforderung. Man kann nicht nur über seine Lieblingsthemen reden, man muss sich auch mal einem anderen Thema stellen. Der Predigttext heute, der angegebene, steht in Jeremia 9. Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Der Prophet Jeremia stammt aus einer priesterlichen Familie aus dem Ort Anatot bei Jerusalem. Jeremia wirkte von 627 bis 587 vor Christus. Das ist also schon ein bisschen her. Gott erwählte ihn, dass er dem Volk seinen Unwillen und seinen Zorn über ihren Ungehorsam und ihren Götzendienst mitteilen sollte. Zeitlich gesehen befinden wir uns kurz vor der Zerstörung Jerusalems und des Tempels sowie der 70-jährigen Gefangenschaft des Volkes in Babylon. Das Nordreich Israel, also die anderen 10 Stämme, ist zu diesem Zeitpunkt bereits vernichtet und die Bewohner nach Assyrien deportiert. Im Südreich Juda lernt man nichts aus dem Schicksal des Nordreiches. Um euch mal ein Verständnis dafür zu geben, was da so abging in der Zeit, lese ich euch mal, wie es war, als Jeremia eingesetzt wurde. Da war Manasse König. Das steht im 2. Könige, die 2. Könige 21, Verse 1 bis 18 lese ich mal. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefzibah, und er tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und baute wieder die Höhen auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und richtete dem Baal Altäre auf und machte ein Bild der Aschera. Wie Ahab, der König von Israel, getan hatte, und betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Und er baute Altäre im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, ich will meinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Und er achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er viel von dem, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von dem Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, sofern sie alles halten und tun, was ich ihnen geboten habe, das ganze Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Aber sie gehorchten nicht, sondern Manasse verführte sie, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach: Weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel getan hat, die ärger sind als alle Gräuel, die die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda Sündigen gemacht hat mit seinen Götzen, darum spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen, so dass dem, der es hören wird, beide Ohren gellen sollen. Und ich will an Jerusalem die Messschnur legen wie an Samaria und das Lot wie ans Haus Ahab und will Jerusalem auswischen, wie man Schüsseln auswischt und will's umstürzen. Und wer von meinem Erbteil übrig bleiben wird, den will ich verstoßen und will sie geben in die Hände ihrer Feinde, dass sie Raub und Beute aller ihrer Feinde werden, weil sie getan haben, was mir missfällt, und mich erzürnt haben von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Auch vergoss Manasse viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war. Außer der Sünde, durch die er Juda sündigen machte, dass sie taten, was dem Herrn missfiel. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten an seinem Haus im Garten Usas. Ein vernichtendes Urteil. In diese Zeit hinein sendet Gott Jeremia, seinen Unwillen zu verkündigen und auch das kommende Gericht anzukündigen. Das war kein schöner Job. Da hatte er keine Freude dran. Die Parallelen in die heutige Zeit sind kaum zu übersehen. Ich muss euch nicht immer wieder erinnern, ihr guckt alleine Nachrichten und guckt in diese Welt. Wenn man in dem Buch Jeremia so die ersten Kapitel vor unserem Predigtext so liest, dann ist das Hauptthema immer wieder der Götzendienst. Mit all seinen Begleiterscheinungen, sexuelle Zügellosigkeit, Aberglaube, okkulte Praktiken, Menschenopfer, Religionsvermischung. Der Manasse ging sogar so weit, dass er heidnische Götzenbilder im Tempel aufstellen ließ. Und was meint ihr, ist das für unsere Zeit heute völlig undenkbar? Religionsvermischung ist gerade sehr im Kommen und gar nicht mehr weit weg. Was mag Gott dazu sagen? Galater 6 lese ich mal zwei Verse. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Oder Hebräer 12, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das Hauptproblem also damals wie heute liegt schon im ersten Gebot, das den Menschen gegeben wurde. 2. Mose 20, lese ich mal ein paar Verse. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Die Menschen damals wie heute, sie neigen dazu, sich selbst zu rühmen, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Humanismus ist so ein schönes Schlagwort, hatten wir gerade in der Bibelstunde. Guck mal, wie stark ich bin oder wie schön oder erfolgreich. Es gab da mal so eine Werbung. Mein Haus, meine Yacht, mein Auto, meine Pferde, meine Pferdepflegerin. Erinnert ihr euch, was die Menschen sich so gegenseitig vorzuzeigen haben? Unser Predigtext spricht eine ganz andere Sprache. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker nicht seiner Stärke, ein Reicher nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt Gott auf Erden. Hier werden Menschen genannt, die tatsächlich etwas haben, etwas Besonderes, Weisheit, Stärke, Reichtum. Aber all diese Dinge sind vergängliche Dinge und letztendlich kommen auch sie von Gott. Und wir wissen auch nur zu gut, dass es damit ganz schnell vorbei sein kann. Was ist, wenn die Gedanken sich verwirren? Haben wir das nicht schon erlebt? Oder Stärke, eine Krankheit, ein Unfall oder einfach das Älterwerden und weg ist sie, die Stärke. So etwas sehe ich jeden Tag. Dietland auch. Oder mit dem Reichtum ist das auch so eine Sache, kann ganz schnell dahin sein. Ne? Schneeballsystem haben wir alle schon mal gehört. Ne? Und es wird auch immer wieder so sein. Und außerdem hat das letzte Hemd sowieso keine Taschen. Und auch wenn bei manchen Bestattungen in manchen Kulturen Dinge mitgegeben werden fürs nächste Leben, wissen wir genau, dass es nichts nützt. Etwas Beständiges muss also her. Etwas, was wirklich trägt, sogar bis über den Tod hinaus. Also wenn es wirklich etwas zu rühmen gibt, dann das, Gott zu kennen. Dass nur er der Herr ist, niemand anders und nichts anderes, das ist Klugheit. Natürlich kommt man jetzt zu der Frage, wie kann ich ihn kennen bzw. kennenlernen? Johannes 12, Jesus spricht, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als sein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir mein Vater gesagt hat. Nur durch die Bibel können wir Jesus Christus kennenlernen. Gott, der Vater, sendet ihn auf diese Welt. Er wird Mensch wie wir. In Jesus erfahren wir, wie der Vater ist. In Jesus können wir Heil und Rettung erfahren. Er erkauft uns mit seinem Blut einen Platz im Himmelreich. Denen, die ihm glauben und seine Vergebung annehmen. Und dann ist da noch der Heilige Geist. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist. Es ist so eine kleine Stimme in mir, die mich erinnert und mahnt. Mir Freude und Heilsgewissheit gibt. Manchmal drängt sie mich auch, Sachen zu tun oder auch Dinge sein zu lassen. Und je besser ich gehorche, desto größer wird die Freude in mir. Und ob es wirklich der Heilige Geist ist, können wir daran erkennen, ob diese Stimme im Einklang mit der Bibel ist. Da die Bibel ja durch den Heiligen Geist den Schreibern eingegeben wurde, ist sie praktisch sein Werk. Sie ist die Messlatte. Und wenn der Mensch in seiner eigenen Klugheit zu anderen Denkergebnissen kommt, dann ist es nicht der Heilige Geist, der am Werk ist. Ansonsten würde Gott sich ja selbst widersprechen. Dann werden in unserem Predigtext drei Begriffe genannt. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Ich behaupte einmal, je nachdem, was man glaubt, werden diese Begriffe ziemlich unterschiedlich verstanden. Wenn ich euch jetzt frage, ob ihr euch wünscht, gerecht behandelt zu werden, dann sagen die meisten Menschen ja dazu. Aber sie meinen nicht die Gerechtigkeit, die Gott meint. der bei keiner Sünde, und er definiert diesen Begriff, ein Auge zudrückt. Römer 6, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich muss mal... bei Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist für den unerlösten Menschen tödlich. Und da ja auch das Recht in Person ist, wird es auch nichts zu diskutieren geben. Alle Knie werden sich vor ihm beugen, wenn er Recht spricht. Ich habe mich noch an die Predigt erinnert, als ich über die königliche Hochzeit mal gesprochen habe. Da ist einer, der keinen hochzeitlich Gewand anhat. Und da gibt es keine Diskussion. Er verstummt einfach. Wir können mit Gott nicht diskutieren. Wir werden auf unsere Knie fallen. Glücklicherweise gibt es auch den Begriff Barmherzigkeit. Aus diesem Grund und nur deshalb gibt es Rettung für die Menschen. Für die, die es wirklich wollen. Und dieses Wollen, das drückt sich im Leben auch aus. Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält mein Wort auch nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Ich möchte mit euch jetzt noch einmal in dieses Zeitalter von Jeremia zurückgehen. Wir haben eben von Manasse gehört, der ein vernichtendes Urteil erhalten hat. Nach Manasse, als er starb, wurde sein Sohn Amon König. Der war nicht besser als sein Vater, der hat 2 Jahre regiert und dann fiel er einem Attentat zum Opfer. Danach wurde sein Sohn Josia König, also der Enkel von Manasse. Und jetzt wird es interessant. Und jetzt müsst ihr euch noch mal ein Stückchen Bibel anhören. 2. Könige 2, Kapitel 22. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Botskat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel und wandelte ganz in dem Weg seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schaffan, den Sohn Azalias, des Sohnes Mischulams, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu dem hohen Priester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, damit sie ausbessern, was baufällig ist am Hause. Nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern. Doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchen von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glaube handeln. Und der hohe Priester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaffan und der las es. Und der Schreiber Schaffan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schaffan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schaffan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaphans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda, über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Da gingen hin die Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaphan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes Harkas, des Hüters der Kleider, und sie wohnten in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt, und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr: Ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast. Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Ein langer Text, ne? Danach fängt der Josia an, richtig aufzuräumen im Land. Er nutzt seine weitere Regierungszeit, dass er alles vernichtet, was mit Götzendienst zu tun hat. Die Worte Gottes aus diesem Buch, die lässt er auch vor dem Volk lesen. Er führt das Passafest wieder ein. Er tut alles, um das Volk wieder zu Gott zu bringen. Und dann in seinem 38. Lebensjahr wird er während einer kriegerischen Auseinandersetzung getötet. Aus diesem Text können wir so einiges lernen. Was mir zuerst aufgefallen ist, dass niemand durch Geburt oder wie er aufgewachsen ist, automatisch von Gott getrennt ist. Aber auch umgekehrt gibt es keinen Automatismus. Josia war Sohn und Enkel von Götzendienern. Aber es gibt auch Kinder wirklich gläubiger Männer, wenn wir an David denken, der von seinem eigenen Sohn gejagt wurde. Jeder hat also selber es in der Hand, wie er sich zu Gott stellt. Wir Menschen dürfen und müssen selbst entscheiden. Dann ist Josias Umgang mit dem Wort Gottes für uns beispielhaft. Es gibt keine Spur von Bibelkritik. Ganz im Gegenteil, er demütigt sich darunter. Er tut Buße und fängt an, danach zu handeln. Und genau das rechnet Gott ihm zur Rettung an. Und dann ist da noch die Sache mit seinem vorzeitigen Tod. Ich meine, 38 ist ja nun nicht wirklich alt. Hätte Gott das nicht irgendwie anders machen können? Wir brauchen den Tod bei Menschen, die mit Gott im Reinen sind, nicht als Strafe zu betrachten. Hier wird es eindeutig im Text gesagt, dass es Gnade ist, dass er Dinge nicht erleben muss, die dann folgen. Sein Leben hat sich in Gott vollendet. Das andere ist menschliche Sichtweise. Und warum sollte es heute anders sein? Und es gibt vieles, das wir nicht verstehen. Und die Frage nach dem Warum wird immer eine Frage bleiben, die wir hier und jetzt nicht immer beantworten können. Und ich habe noch eine andere Parallele gefunden. Gott hatte schon, bevor Josia überhaupt lebte, den Untergang Jerusalems und des Tempels beschlossen, wegen der Sünde des Volkes. Und auch der fromme Josia konnte das nicht mehr ändern. Gottes Wort erfüllt sich. Nur sein eigenes, persönliches Schicksal wurde geändert. Und wer weiß, wie viele im Volk seinem Beispiel folgten. Darüber sagt die Schrift nichts, wie vielen er zum Segen geworden ist in seiner Haltung. Und wenn wir das Ganze jetzt mal rüberholen in unsere Zeit heute, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass diese Welt nicht ewig bestehen wird, so wie sie jetzt besteht. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Im Petrusbrief steht, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Genau wie und wann, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das Ende dieser Welt ist bei Gott längst beschlossen. Die Bibel spricht ganz viel davon. Und daran werden wir auch nichts mehr ändern. Das, was wir selbst in der Hand haben, ist, wie wir uns zu Gott und seinem Wort stellen. In Person Jesus Christus. Das ist für uns Menschen heute der einzige Weg aus dem schon beschlossenen Gericht. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen.